Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.
Hallo und schön, dass ihr dabei seid. Es gibt eine neue Folge von uns. Ich bin absolut bereit. Mein Käffchen dampft in der Tasse. Peter, wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich kann immer noch auf Kaltgetränke zurückgreifen, weil hier in Österreich ist es immer noch sehr, sehr warm. Aber lass ihn dir trotzdem schmecken.
Vielen herzlichen Dank. Du dir auch deine kleine Kaltschale. Und dann sind wir bereit, mit euch erstmal über eine ganz wichtige Sache noch zu sprechen. Ich werf mal das Stichwort für dich rein, Peter. Campfire. Was ist das? Was hat das mit uns zu tun?
Ja, wir sind jetzt seit ein paar Tagen bei Campfire. Und Campfire ist so eine Plattform, die einige auch größere Podcasts vereinigt, wo man auch die einzelnen Folgen hören kann, wo man sich mehr mit den Hosts des jeweiligen Podcasts austauschen kann und die Community kann sich untereinander austauschen. Also das ist was ganz Spannendes. Schaut gerne mal rein bei Campfire, kostet nichts und gerne da mal ein Like da lassen oder eine Nachricht, dass wir wissen, Mensch, das ist angekommen. Campfire schreibt sich mit C am Anfang. Muss ich vielleicht gar nicht erklären. Also Englisch Camp Fire übersetzt.
Lagerfeuer. Ja, wir treffen uns mit unserer Community schön am Lagerfeuer, im digitalen Lagerfeuer. Und ihr sollt ja Teil unseres Podcasts sein. Also schaut genau. Da gerne mal vorbei auf Campfire. Findet ihr uns Tatort Krankenhaus, wenn Ärzte Fehler machen. Und wir haben wieder eine neue Hörermail gefunden. Das war nicht so schwierig, weil es kommen so viele von euch. Macht bloß weiter so. Wir haben jetzt hier eine klassische Hörermail von der Miri. Sie schreibt, hallo liebes Radio, Radio. Du sitzt so drin, da lachst du. Ich habe so viel Radio in dieser Woche gemacht. Jetzt sitzt noch drin. Also, hallo liebes Tatort Krankenhausteam. Ich bin eher durch Zufall auf euren Podcast gestoßen und seitdem bin ich eine treue Hörerin. Das freut uns. Ich finde die Fälle, die ihr vorstellt, immer sehr spannend und lehrreich und ich bräuchte euren Rat. Meine Mama wurde im Januar dieses Jahres im Krankenhaus behandelt. Beim ersten Mal fand kein Entlassungsgespräch statt, was dazu führte, dass wir nicht über neue Medikamente informiert wurden. 4 Tage später trat ein Notfall ein bei meiner Mama und sie musste erneut in die Klinik. Meiner Meinung nach wurde da so einiges beim ersten Aufenthalt falsch gemacht. Aber die Klinik ist sich keinerlei Schuld bewusst. Auch wird ein Schlichtungsverfahren abgelehnt. So weit ist Miri schon. Und sie fragt dich, Peter, was kann ich jetzt noch tun? Ich fühle mich sehr hilflos.
Ja, muss sie gar nicht sein. Also fangen wir vielleicht von hinten mal an. Also das Schlichtungsverfahren setzt immer voraus, dass die Behandlerseite auch zustimmt. Und in den meisten Bundesländern ist es so, dass auch zusätzlich der Haftpflichtversicherer zustimmen muss. Also früher war das immer eine Zwei-Parteien-Angelegenheit, also der Patient und der Arzt oder das Krankenhaus, wenn die zugestimmt haben, konnte das Schlichtungsverfahren durchgeführt werden. Das war früher auch fast immer so, dass das nicht abgelehnt worden ist. Das war auch immer so die Empfehlung der Ärzte, geht doch zur Ärztekammer, zur Schlichtungsstelle, zur Gutachterkommission und lass da ein Verfahren durchführen. Und darum wurde das ganz, ganz selten abgelehnt. Aber heutzutage hat sich das so ein bisschen gewandelt. Es wird immer häufiger abgelehnt, aber gerade auch von den Versicherern, wenn diese denn auch ein Entscheidungsrecht haben, ob das Verfahren durchgeführt wird oder nicht. Aber es gibt ja auch andere Möglichkeiten, ein Gutachten einzuholen, haben wir oft drüber gesprochen. Ob das jetzt hier der richtige Schritt ist, das sollte Miri vielleicht mit einem Patientenanwalt besprechen im Rahmen der Erstberatung und dann kann man die richtigen Schritte sicherlich einleiten. Was sie aber noch angesprochen hat, und das ist sehr, sehr wichtig, wir reden ja oft über die Dokumentation und was das für eine rechtliche Bewandtnis hat, wenn die nicht ausreichend ist, unzureichend ist, vielleicht gar nicht gemacht worden ist. Mhm. Das ist das eine, diese rechtliche Komponente. Wir haben aber auch die Komponente, dass es wichtig ist für die Nachbehandler und für die Patienten selbst, dass ordentlich dokumentiert wird. Also dass auch ein Entlassungsgespräch mit einem Entlassungsbericht einhergehend stattfindet, damit man weiß, was muss ich noch einnehmen? Oder der Nachbehandler, vielleicht der Hausarzt, ne? Welche Medikamente sind zusätzlich verordnet worden? Muss ich da auch irgendwas beachten? Und auch für den Patienten, dass er weiß, ich muss jenes und dieses weiter einnehmen bis dann und dann oder muss mich beim Hausarzt vorstellen. Darum ist die Dokumentation auch insoweit in medizinischer Hinsicht genauso wichtig, vielleicht sogar wichtiger als in rechtlicher Hinsicht. Und das muss einfach immer gewährleistet sein.
Also Miri spricht ja hier davon, dass es kein Entlassungsgespräch gegeben hat. Also von Unterlagen schreibt sie jetzt nichts. Es ist ja auch oft so, dass man die als Patient, glaube ich, ja selber nicht in die Hand gedrückt bekommt, sondern dass dann der Hausarzt die Papiere bekommt.
Ja, man bekommt aber auch häufig, wenn jetzt kein Entlassungsgespräch stattfindet, zumindest einen Medikamentenplan, dass, ne, wenn man jetzt ein Antibiotikum vielleicht noch weiternehmen muss oder ein anderes Medikament, dann kriegt man das häufig schon schriftlich mit.
Stimmt.
Wenn das Gespräch dann nicht stattgefunden hat, dann muss zumindest das in schriftlicher Hinsicht alles erfolgt sein. Das ist, denke ich, schon sehr, sehr wichtig. Sonst geht das unter. Vielleicht ist der Patient auch in dem Moment nicht mehr aufnahmefähig. Und wenn man es dann schriftlich hat, dann kann auch ein Angehöriger mal draufschauen und sagen, hier, du musst aber weiter noch jenes und dieses einnehmen. Das halte ich schon für sehr, sehr wichtig.
Also können wir Miri sagen, sie muss sich gar nicht so hilflos fühlen. Sie kann durchaus noch aktiv werden.
Ja, natürlich, weil nur wenn das Schlichtungsverfahren abgelehnt wird, das ist natürlich lange noch nicht das Ende eines rechtlichen Verfahrens. Da gibt es natürlich viele andere Möglichkeiten auch.
Miri, wir drücken dir auf jeden Fall ganz feste die Daumen, deiner Mama natürlich auch, und halt uns gerne auf dem Laufenden, wie das bei dir weitergegangen ist. Das würde uns auf jeden Fall interessieren. So, und damit steigen wir ein in unseren heutigen Fall. Es geht um Annelie. Und das ist eine Frau, vor der wir ja kollektiv unseren imaginären Hut ziehen können. Die Gute ist 92 Jahre alt, hat ihren Mann Hubert an Bauchspeicheldrüsenkrebs verloren, als sie 46 war. Und ab da ihre 7 Kinder allein großgezogen. Also nicht ganz allein, denn Annelie kommt selbst aus einer großen Familie, die seit Generationen mehrere Bauernhöfe in Süddeutschland bewirtschaftet. Da hilft jeder jedem. Trotzdem Respekt. Leider trifft Annelie ein furchtbares Schicksal und das gleich mehrfach in ihrem Leben. Sie verliert 3 ihrer Kinder bei Unfällen und durch Krankheit. Und trotz dieser Schicksalsschläge kann man sie nicht als gebrochene Frau bezeichnen. So ist ihre Generation einfach nicht gestrickt, sagt ihr heute 62-jähriger Sohn Martin. Bevor wir auf Annelies Fall eingehen, hat mich mal interessiert, wie viele Menschen leben eigentlich heute in Deutschland, die 90 Jahre und plus sind. Peter, du hast ein bisschen recherchiert.
Wir kennen ja alle den demografischen Wandel. Es gibt immer mehr alte Menschen in Deutschland, leben heute rund 1 Million Menschen, die 90 Jahre und älter sind. 1 Million. Ne? Wir haben 84 Millionen etwa insgesamt und davon 1 Million über 90. Das ist schon enorm. Viele von denen sind natürlich auf Hilfe angewiesen und vertrauen darauf, dass sie in einem Pflegeheim sicher und würdevoll versorgt werden.
Ja.
Und alternativ natürlich zu Hause versorgt werden, das gibt es auch immer noch und geht gar nicht ohne Hilfe durch Familienangehörige oder auch durch treue Seelen, die dann hier oft aus dem Ausland kommend die älteren Menschen versorgen.
Ja, aber das stellt natürlich auch unser Pflegesystem vor enorme Herausforderungen, personell, organisatorisch und auch medizinisch. Und heute führt uns der Fall von Annelie genau an diesen Ort, in ein Pflegeheim. Und dazu habe ich uns auch ein paar Zahlen mitgebracht. Allein in Deutschland leben heute rund 5 Millionen Menschen mit einem anerkannten Pflegegrad. Mehr als 800.000 von ihnen werden vollstationär in Pflegeheimen versorgt und die Zahl wird in den kommenden Jahren auch weiter steigen, denn wir werden ja immer älter. Was früher die Ausnahme war, wird für viele Familien irgendwann Teil des eigenen Lebens. Ein Elternteil oder ein Großelternteil braucht dauerhaft professionelle Pflege. Und mit dieser Entwicklung wächst natürlich auch die Verantwortung der Pflegeeinrichtung.
Und diese Verantwortung ist heute deutlich größer als noch vor einigen Jahrzehnten. Manche stellen sich Altenpflege so vor, dass es vor allem ums Waschen, Anziehen oder Essen reichen geht. Tatsächlich ist moderne Pflege aber viel mehr als das. Pflegekräfte übernehmen heute hochqualifizierte Aufgaben. Sie beobachten den Gesundheitszustand der Bewohner, erkennen Risiken, dokumentieren Veränderungen, koordinieren Therapien und sollen Komplikationen möglichst verhindern, bevor sie überhaupt entstehen.
Ja, und dafür gibt es wissenschaftlich entwickelte Qualitätsstandards, also sogenannte Expertenstandards, und die beschreiben ganz genau, wie professionelle Pflege nach dem heutigen Stand der Wissenschaft aussehen soll. Das bedeutet, für viele Bereiche gibt es genaue Empfehlungen. Also zum Beispiel, wie erkennt man eine drohende Mangelernährung? Wie verhindert man Stürze? Wie geht man bei den Bewohnern mit chronischen Schmerzen um? Oder auch, wie schützt man einen bettlägerigen Menschen davor, dass seine Haut durch dauerhaften Druck geschädigt wird? Also da kann ja viel passieren.
Genau, und gerade dieser letzte Punkt spielt in unserem heutigen Fall eine entscheidende Rolle.
Ganz genau, denn es geht um den sogenannten Dekubitus. Ein Wort, das vermutlich viele von euch schon mal gehört haben, möglicherweise auch hier bei Tatort Krankenhaus. Eine kurze Erklärung, denke ich, für alle schadet aber nicht.
Also ein Dekubitus ist das, was man umgangssprachlich ein Druckgeschwür oder Wundliegen nennt. Man muss sich das so vorstellen, wenn ein Mensch über viele Stunden oder sogar Tage immer auf derselben Stelle liegt oder sitzt, drückt das Körpergewicht ununterbrochen auf Haut und Gewebe und die feinen Blutgefäße werden zusammengedrückt. Sauerstoff und Nährstoffe gelangen nicht mehr ausreichend ins Gewebe. Zunächst entsteht da nur eine Rötung, hält der Druck aber weiter an, beginnt das Gewebe langsam abzusterben.
Und im schlimmsten Fall entstehen tiefe Wunden, die auch bis auf Muskeln oder ja bis zum Knochen sogar reichen können. Also das klingt dann schon wirklich erschreckend.
Genau, und deshalb gehört die Vorbeugung, also die Prävention, zu den wichtigsten Aufgaben in der Pflege. Pflegekräfte müssen regelmäßig prüfen, ob Bewohner gefährdet sind. Wer sich nicht mehr selbst bewegen kann, muss unterstützt werden. Manchmal genügt schon eine kleine Umlagerung. In anderen Fällen kommen spezielle Matratzen oder Sitzkissen zum Einsatz, die den Druck besser verteilen.
Ja, und die Bewohner müssen natürlich auch genau beobachtet werden, ne? So auf kleine Hautveränderungen, die muss man früh erkennen, die müssen dokumentiert werden. Und je früher reagiert wird, desto größer ist die Chance, dass überhaupt keine Wunde entsteht. Also heißt doch eigentlich, Peter, dass so ein Dekubitus in der Pflege, wie sie heute ist, eigentlich gar nicht vorkommen dürfte.
Na, ganz so einfach ist es nicht. Es gibt schwerkranke Menschen, bei denen sich ein Dekubitus trotz bester Pflege nicht vollständig verhindern lässt. Zum Beispiel, wenn sie sich in einem sehr schlechten Allgemeinzustand befinden oder bestimmte Erkrankungen, die Durchblutung massiv verschlechtern. Aber in sehr vielen Fällen gilt ein Dekubitus heute als vermeidbar. Genau deshalb wird in Gerichtsverfahren häufig sehr genau geprüft, ob alle erforderlichen und notwendigen vorbeugenden Maßnahmen tatsächlich durchgeführt worden sind.
Und genau diese Maßnahmen werden immer umfangreicher. Und gleichzeitig klagen eben viele Einrichtungen über Personalmangel, haben wir auch schon drüber gesprochen, hohen Zeitdruck und eine immer umfangreichere Dokumentation. Also Pflegekräfte müssen oft in kürzester Zeit Entscheidungen treffen und dann Prioritäten setzen. So, und da beginnt dann auch eine schwierige Abwägung, ne? Denn Zeitmangel erklärt zwar, warum Fehler passieren können, entschuldigt sie aber nicht automatisch.
Genau, also das subjektive Moment ist nicht so das Entscheidende, sondern es wird immer objektiv gefragt, ob etwas fehlerhaft gewesen ist. Und juristisch zählt am Ende eine entscheidende Frage: Wurde nach dem allgemein anerkannten pflegefachlichen Standard gehandelt? Wenn die Antwort darauf Nein lautet und ein Bewohner dadurch einen vermeidbaren Schaden erleidet, kann daraus ein Pflegefehler und damit eine Haftung entstehen.
Ja, und genau um so einen Vorwurf geht es in unserem heutigen Fall. Es ist eine Geschichte, die erstmal ganz unspektakulär beginnt. Die 92-jährige Annelie, die auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen ist und mit einer Wunde, die anfangs kaum größer ist als eben so eine kleine Hautrötung. Im Januar 2022 kommt der Familienrat zusammen. Den hat Annelies Sohn Martin vor Jahren schon ins Leben gerufen. Diesmal, wie auch schon oft zuvor, ist die Mama das große Thema. Sie wird tüdeliger. Oft fehlt ihr die Kraft für den Alltag in der kleinen Zwei-Zimmer-Wohnung, in die sie vor 20 Jahren umgezogen ist. Ihre Tochter Vanessa wohnt von allen Geschwistern am nächsten dran, schaut auch regelmäßig nach ihr, kann aber auch nicht dauerhaft im Einsatz sein. So, und jetzt ist Annelie zum dritten Mal gestürzt. Zum Glück hat sie sich nicht schwer verletzt, aber die Sorgen der Kinder sind groß und sie werden größer. Jetzt muss eine Lösung her. Die Familie entscheidet, Annelie soll vorübergehend in eine Pflegeeinrichtung einziehen. Eine Übergangslösung, eine Möglichkeit, Annelie aufzufangen, bis klar ist, wie es weitergehen soll. Ende Februar ist es dann soweit. Nach vielen Diskussionen und letztendlich der Einwilligung von Annelie zieht sie in die Einrichtung. Und wichtig zu diesem Zeitpunkt ist der Bericht ihrer Hausärztin. Peter, was steht da im Groben drin?
Also die Hausärztin beschreibt den körperlichen Zustand von Annelie als unauffällig. Natürlich gibt es altersbedingte Gebrechen, Annelie muss diverse Medikamente einnehmen, zum Beispiel Blutdrucktabletten, aber körperlich, äußerlich ist sie unversehrt, keinerlei Auffälligkeiten, so ist es zumindest dokumentiert.
Annelie ist jetzt gerade mal 2 Wochen in dieser Einrichtung und in dieser Zeit hat sich ihr Zustand grundlegend verändert und zwar so sehr, dass sie in einer Klinik untersucht wird. Und die Diagnose, mit der Annelie dort ankommt, ist erschütternd. Sie hat einen Steißbein-Dekubitus 3. Grades. Außerdem finden sich an beiden Fersen eingetrocknete geschlossene Druckblasen.
Das ist für die spätere Bewertung ein entscheidender Punkt. Wenn eine Bewohnerin ohne Dekubitus in eine Pflegeeinrichtung kommt und kurze Zeit später mit einem Dekubitus 3. Grades ins Krankenhaus verlegt wird, dann muss sehr genau hingeschaut werden, ob da alles richtig gelaufen ist.
Ja, wir können uns denken, also ein Dekubitus 3. Grades entsteht ja jetzt nicht so aus dem Nichts. Das ist keine kleine Hautrötung mehr. Da ist das Gewebe bereits tiefer geschädigt und deshalb stellt sich automatisch die Frage, wurde das Risiko erkannt? Wurde die Haut kontrolliert? Wurde Annelie ausreichend umgelagert oder mobilisiert? Und wurde rechtzeitig reagiert, als erste Veränderungen sichtbar wurden? Der Steißbereich und die Fersen, kurzer Einschub, gehören zu den klassischen Risikostellen. Da liegt bei immobilen oder geschwächten Menschen besonders viel Druck auf knöchernen Vorsprüngen. Und wenn jemand sich halt nicht mehr ausreichend selbst bewegt, dann muss die Pflege genau an diesen Stellen schauen. Und bei den Fersen ist das wohl besonders tückisch. Von außen sieht man vielleicht eine Blase oder eine dunkle eingetrocknete Stelle, aber darunter, da kann das Gewebe schon sehr erheblich geschädigt sein. Für Annelie bedeutet das, aus der Schwäche, wegen der sie eigentlich Unterstützung bekommen soll, wird plötzlich eine schwere Wundproblematik. Ein Dekubitus am Steißbein betrifft eine Körperstelle, die man ja kaum entlasten kann. Das wird schon wirklich schwierig. Jeder Versuch zu sitzen, jeder Lagewechsel, jede Berührung kann Schmerzen auslösen und genau das passiert. Annelie muss über längere Zeit mit Schmerzmitteln behandelt werden. Sie kann kaum noch sitzen. Etwas, was vorher selbstverständlich war, am Tisch sitzen, essen, Besuch empfangen, vielleicht einfach nur aufrecht im Sessel sein. Also es wird für sie fast unmöglich. Und dazu kommt jetzt noch die aufwendige Wundbehandlung. Sie bekommt spezielle Verbände, regelmäßige Kontrollen, medizinische Versorgung. Das alles kostet Zeit, Kraft und es kostet auch Geld. Und für Annelie ist es aber vor allem eins in ihrem Alter, es ist eine massive Belastung.
Ja, ein Dekubitus 3. Grades ist eine ernste Wunde. Da geht es nicht mehr um ein bisschen Wundsalbe. Solche Wunden können sehr langwierig sein und brauchen eine konsequente und fachgerechte Versorgung. Und für die Patienten ist das oft extrem belastend, weil Schmerzen, eingeschränkte Beweglichkeit und Angst vor weiterer Verschlechterung hier zusammenkommen.
Ja, und im Krankenhaus kommt dann auch ein weiteres Problem ans Licht. Bei Annelie wird ein Harnwegsinfekt festgestellt und deshalb muss zusätzlich ein Katheter angelegt werden. Und auch das bleibt nicht nur eine vorübergehende Maßnahme. Wegen ihrer Immobilität muss Annelie den Katheter jetzt dauerhaft tragen und damit verändert sich ihr Alltag natürlich nochmal. Später legt die Hausärztin nochmal einen Bericht vor und darin wird noch einmal bestätigt, dass beim letzten Besuch im häuslichen Umfeld kein Dekubitus und keine Druckblasen vorlagen. Und für Annelies Familie ist damit sonnenklar, diese Druckschäden, die sind erst während der Betreuung in der Einrichtung entstanden. Peter, genau daraus ergibt sich der zentrale Vorwurf in unserem Fall. Und diesmal ist die Akte ganz schön dünn.
Ja, das war ein Verfahren, das sehr schnell erledigt werden konnte. Die Frage kommt ja sehr häufig am Anfang, wie lange kann das denn dauern? Das fragen Mandanten neben der Frage, wie sind denn die Erfolgsaussichten, sehr, sehr gerne. Und ich habe an der Stelle schon häufiger gesagt, das kann man nicht pauschal beantworten. Das geht von bis, das geht von 3 Monaten bis über 20 Jahre. Das ist so das zeitliche Volumen unserer Fälle, die wir bearbeitet haben, also eine sehr, sehr lange Zeitspanne. Und man weiß nicht, wo der Fall desjenigen, der vor einem sitzt, einzuordnen ist. Hier war es aber so, dass die Sache schon außergerichtlich nach wenigen Monaten abgeschlossen werden konnte. Aber ich will noch mal einen Schritt zurück machen, weil der Dekubitus sehr, sehr häufig bei uns in der Praxis vorkommt. Also soll man gar nicht glauben, aber ist ein Fall, der ja regelmäßig, so kann man es vielleicht formulieren, Gegenstand unserer anwaltlichen Bearbeitung ist.
Da habe ich direkt eine Frage, weil wir haben darüber gesprochen. Es gibt ja Patienten, die wirklich schon Vorerkrankungen haben, wo es wirklich schwierig ist, auch einen Dekubitus einzugrenzen oder zu vermeiden. Oder eben, dass ja die Pflege vielleicht nicht ausreichend war. Wir wissen jetzt noch nicht, auf was wir uns in diesem Fall hier stürzen. Aber die Fälle, die bei dir dann in der Kanzlei auftauchen, und du sagst, sind ja viele zum Thema Dekubitus. Was ist es denn bei euch in den meisten Fällen? Gab es da Fehler in der Pflege, nicht ausreichende Pflege? Oder waren das dann doch in den meisten Fällen Fälle, wo die Grunderkrankung ja schon so groß war, dass man es wirklich also nur ganz schlecht vermeiden konnte? Was überwiegt da?
Ja, das geht so Hand in Hand. Also wenn die Grunderkrankung zu einer Immobilität führt, sind natürlich die Anforderungen an das Pflegepersonal entsprechend höher. Dann kann sich die Patientin, der Patient vielleicht nicht mehr selbst umdrehen, bleibt immer auf ein und derselben Position liegen. Dann ist natürlich die Gefahr, dass ein Dekubitus entsteht, entsprechend höher, als wenn man noch ein Stück weit mobil ist. Also insoweit spielen die Grunderkrankungen schon eine gewisse Rolle. Also das geht von bis. Also es ist häufig so, dass einfach keine Prophylaxe in die Wege geleitet wird, dass nicht die entsprechenden Matratzen verwendet werden oder irgendwelche speziellen Kissen oder was es alles an Möglichkeiten gibt, und Dekubiti ist, glaube ich, der Plural, zu vermeiden. Und da setzt es an. Und wenn jemand dann 2, 3, 4, 5 Tage in einer derselben Position gelagert wird, dann kann natürlich ein Dekubitus sehr schnell entstehen. Und ja, typische Stellen sind, dass man das vielleicht auch mal gehört hat, wir haben es ja teilweise schon angesprochen, also das Steißbein und Gesäß, das ist eigentlich so bei uns zumindest in der Praxis am häufigsten. Dann haben wir die Fersen, hast du auch schon gesagt, die Hüften, die Knöchel, die Schulterblätter und auch der Hinterkopf. Auch da kann ein Dekubitus entstehen. Und es gibt 4 verschiedene Schweregrade dieses Durchliegegeschwürs, wie man es ja umgangssprachlich nennt. Und wir haben sehr oft die Fälle, wo es schon wirklich Grad 3 oder sogar schon Grad 4 ist. Und das sind wirklich keine Bagatellen mehr. Grad 1 ist so die Rötung der Haut. Da hat man noch gar keine offene Wunde. Und Grad 2 ist so eine oberflächliche Hautverletzung. Man kann auch sagen, so eine Blase oder eine offene Stelle. Und dann Grad 3 haben wir schon die tiefe Wunde bis hinein ins Unterhautfettgewebe. Also schon sehr, sehr schmerzhaft. Und Grad 4, da handelt es sich um eine sehr tiefe Wunde mit Beteiligung von Muskeln, Sehnen oder Knochen. Und das ist äußerst schmerzhaft, so wie wirklich viele Mandanten, die das einmal durchleiden mussten, mir geschildert haben. Ich habe toi, toi, toi dasselbe noch nicht gehabt, aber das wird als sehr, sehr schmerzhaft empfunden und auch darüber berichtet.
Und gerade bei besonders älteren Menschen, die vielleicht auch schon ein wenig verwirrt sind, die können sich ja auch gar nicht so gut äußern. Die teilen manchmal gar nicht mit, dass sie diese Schmerzen haben. Es gibt ja manche Patienten auch, die igeln sich dann so in sich ein und man kriegt das gar nicht raus. Ich möchte an dieser Stelle mal ganz kurz nochmal, wie schon öfter, meine Mama hier in den Ring werfen, die sich nämlich auch mal um einen Familienangehörigen in einer Pflegeeinrichtung gekümmert hat, natürlich regelmäßig besucht. Natürlich hat die auch Dekubitus angesprochen und meine Mom kennt sich mit solchen Sachen ja ganz gut aus. Die hat sich aber nicht nur darauf verlassen, dass sie dem Pflegepersonal gesagt hat, hier bitte, und haben sie denn heute auch schon umgelagert und so. Also sie war da nicht die beliebteste Angehörige, weil sie immer wieder nachgefragt hat. Meine Mama hat selber kontrolliert. Die hat einfach mal, ne, lass mal gucken, dreh dich mal kurz, ich schau mal selber mir deinen Rücken an. Also die hat wirklich auch selber kontrolliert, ob da irgendwo was ist.
Und das ist auch mit der häufigste Anlass, warum Mandanten zu uns kommen, weil Angehörige das selbst inspiziert haben und festgestellt und dann auch fotografisch dokumentiert haben, dass es gar nicht so auch die selten, dass diese Entwicklung auch des Dekubitus nachgehalten haben. Ne, von Grad 1, das geht manchmal sehr, sehr schnell, also fulminant zu Grad 2 und 3, das kann wirklich auch manchmal in Stunden so gehen, dass sich das weiterentwickelt. Und was wir gar nicht selten haben, das kommt mir jetzt auch gerade in den Sinn, sind Querschnittgelähmte, die auch einen Dekubitus dann aufweisen. Die spüren das gar nicht. Oh ja. Und ist nachher aber zu erkennen, dass sie entsprechend da unter einem Dekubitus leiden. Darum ist es einfach sehr, sehr wichtig, dass man entsprechend die Maßnahmen, die es gibt, die Empfehlungen, die es gibt zur Vorbeugung, dass man die einhält. Und Denn Nina, du wirst uns noch mal sagen, was es da für Empfehlungen zur Vorbeugung gibt.
Ja, es ist ja nicht nur einfach ein Umlagern, sondern da sind mehrere Punkte, die eine Rolle spielen. Also, dass man die Bewegung an sich fördert. Also jede Form von Eigenbewegung hilft, den Druck zu reduzieren. Wenn möglich, sollte der Patient aufstehen, gehen. Natürlich ist das Umlagern ein wichtiger Punkt. Und auch passive Bewegungsübungen, die können da sehr sinnvoll sein. Dann hast du ja auch schon angesprochen, druckentlastende Hilfsmittel einsetzen, ne? Du sprachst von den Dekubitus-Matratzen, Wechseldruckmatratzen gibt es da, Sitzkissen zur Druckverteilung, Fersenfreilagerung bei gefährdeten Personen. Dann der Punkt, Haut regelmäßig kontrollieren. Das können Angehörige auch machen, auf Rötungen, Verhärtungen, Schwellungen, Hautverletzungen achten. Und die Hautpflege an sich ist auch wichtig. Also die Haut sollte sauber und trocken gehalten werden. Also übermäßige Feuchtigkeit durch Schwitzen oder Inkontinenz sollte man kontrollieren und vermeiden. Milde Reinigungsprodukte verwenden. Das sind alles so Punkte, die können dann schon helfen.
Ja, und es gibt auch noch weitere, ne? Die Ernährung ist wichtig. Man muss auf ausreichende Ernährung achten und auf eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr. Eine eiweißreiche, ausgewogene Ernährung unterstützt die Hautgesundheit. Ausreichend trinken, sofern keine medizinischen Gründe dagegen sprechen. Und ja, eine Mangelernährung erhöht grundsätzlich das Dekubitusrisiko.
Dafür, dass wir kein Medizin-Podcast sind, lehnen wir uns heute weit aus dem Fenster. Also wir sind da jetzt schon sehr medizinisch an die ganze Sache rangegangen. Jetzt schlagen wir einen Haken. Wir wollen ja jetzt wissen, was ist bei Annelie passiert? Ist das alles so korrekt gewesen, was die Hausärztin gesagt hat? Bei mir war vorher nichts innerhalb der 2 Wochen in der Pflegeeinrichtung. Muss irgendwas schiefgelaufen sein? Woran hat es jetzt gelegen? Was hat man festgestellt?
Ja, das war tatsächlich so. Es war nachher wirklich feststellbar, dass sie ohne jegliche Dekubitus-Schädigung ins Pflegeheim gekommen ist. Und das ist dann in den 2 Wochen dort entstanden. Bis zu Grad 3 hat sich das weiterentwickelt, weil da überhaupt keine Maßnahmen, weder der Prophylaxe noch der Therapie, eingeleitet worden sind. Und darum hat sich die Gegenseite außergerichtlich sehr schnell darauf eingelassen, dass da wirklich von einem Fehler auszugehen ist. Ja, wir haben uns dann, wie eingangs gesagt, in kürzester Zeit, und das waren wenige Monate, das ist schon in Arzthaftungsfällen sehr, sehr kurz, auf einen Vergleich geeinigt. Und Annelie ist dann in den Genuss von 16.500 € Schadensersatz gekommen. Und ich denke, das ist adäquat damit vergütet worden oder die Entschädigung war angemessen. Wir haben häufiger so die Dekubitusfälle Grad 4. Da sind allein die Schmerzensgelder so im Bereich zwischen 20 und bis 40.000 €. Je nachdem, was dann auch zurückgeblieben ist, ist unterschiedlich. Aber das wird schon entsprechend auch von der Rechtsprechung als doch schwerwiegende Gesundheitsschädigung angesehen und entsprechend dann auch entschädigt.
Also das Thema Dekubitus haben wir heute wirklich mal großzügig erfasst. Vielleicht war für euch noch das ein oder andere spannende Detail dabei. Und ja, ich finde es immer gut, wenn wir auch solche Fälle haben, die eben häufig vorkommen können. Wir haben zwischendurch, das wisst ihr ja auch spektakulärere Sachen dabei, aber das sind Fälle, ja, wie du ja auch schon gesagt hast, Peter, die auch bei dir in der Kanzlei oft landen und mit Sicherheit manchmal auch anders ausgehen.
Ja, diskutiert gerne im Nachgang mit bei Campfire, auch gerne untereinander, da können sich Mediziner und Nichtmediziner austauschen. Ich glaube, das wird ganz spannend, weil so ein Portal hatten wir noch nicht und schaut da gerne mal rein und wir sind gespannt, wie sich das da entwickeln wird. Und nochmal sei gesagt, das ist kostenlos. Die Jungs und Mädels, die da tätig sind, die bauen da wirklich was Tolles auf. Ist, glaube ich, eine spannende Sache.
Ich freue mich auf nächste Woche. Peter, dir alles Gute, euch alles Gute. Tschüssi.
Tatort Krankenhaus. Der Podcast mit Tanina Rottmann und Peter Gellner.